Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor der Küste Italiens ist in der Nacht ein Kreuzfahrtschiff auf Grund gelaufen und gekentert. Von den etwa 4.200 Menschen an Bord kamen mindestens 3 ums Leben. Das Schicksal von mehr als 50 ist unklar. Die Costa Concordia war gestern Nachmittag in Civitavecchia bei Rom zu einer Mittelmeerkreuzfahrt aufgebrochen. Zwischen der Küste der Toskana und der Insel Giglio lief sie offenbar auf einen Felsen auf und bekam Schlagseite.
Vom Hubschrauber aus wird das Unglück der Costa Concordia deutlich. Nah an der Insel Giglio, weit abseits von der üblichen Reiseroute, kenterte das Kreuzfahrtschiff. Die Ursache ist noch unklar, gegen den Kapitän aber wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Der Rumpf der aufgelaufenen Costa Concordia ist auf einer Länge von über 70 Metern aufgerissen, ein Felsstück steckt noch im Rumpf. Es war gegen 21.30 Uhr. Die meisten der 4.000 Passagiere, darunter 500 Deutsche, saßen noch beim Abendessen, als ein dumpfer Schlag durch das Kreuzfahrtschiff ging.
Und die Schiffsleitung, der Kapitän, hat durchgesagt, es wäre nur ein elektrischer Schaden. Sie hätten alles im Griff. Aber bei uns während dem Essen sind die Teller vom Tisch runtergesegelt, die Flaschen, alles von oben, alles voll. Und dann waren wir noch eine Zeit lang drin und sind dann ins Lifeboat gekommen.
Auf dem leckgeschlagenen Schiff brach Panik aus. Die Rettung in der Nacht, so berichten übereinstimmend die Passagiere, wurde von ungeübtem Personal chaotisch ausgeführt.
Ich hatte Angst um mein Leben, aber nur so viel, weil die Panik da war. Die haben da so viel Panik gemacht und es war keine Koordination von irgendjemandem da. Es war weder eine qualifizierte Kraft da, die uns gesagt hat, so wird's gemacht. Nein, das war nur ein Geschrei und keiner wusste, was da überhaupt abläuft.
Es sind viele Menschen ganz einfach ins Wasser gesprungen. Die Rettungsboote hätten nicht gereicht, weil das Schiff schon Schlagseite hatte. Neben der Suche nach Vermissten, genaue Zahlen gibt es aber noch nicht, gilt es vor allem, eine Ölpest zu vermeiden. Die Treibstofftanks der Costa Concordia sind voll und das Unglück ereignete sich im Naturschutzgebiet Toskanischer Archipel.
Zur Situation nach dem Schiffsunglück jetzt live aus Porto Santo Stefano, Mira Bartelmann.
Dutzende Menschen werden auch in der Nacht noch von der Küstenwache gesucht. Dabei ist nicht ganz klar, wie viele sich doch selbst gerettet haben und einfach von den Behörden noch nicht registriert sind und wie viele noch in Not sind und dringend auf Hilfe warten. Gesucht wird in den nächsten Tagen aber auch nach der Ursache dieses Unglücks. Anwohner berichten, dass sich die Schiffe der betroffenen Reederei der vorgelagerten Insel immer ungewöhnlich näherten, um einen Gruß auszusenden als Zeichen an die vielen Angestellten des Bootes, die von der Insel stammen. Ob diese freundlich gemeinte Geste zu der Katastrophe führte, das werden die Untersuchungen in den nächsten Tagen wohl zeigen. Und damit zurück nach Hamburg.
Weitere Informationen zum Hergang des Schiffsunglücks und zu den Rettungsmaßnahmen finden Sie auf tagesschau.de. Vertreter der EU haben die Herabstufung mehrerer Euro-Staaten durch die Ratingagentur Standard & Poor's kritisiert. Währungskommissar Rehn sagte, die Eurozone habe bereits entschiedene Schritte gegen die Schuldenkrise ergriffen. Standard & Poor's hatte gestern die Kreditwürdigkeit von 9 Euro-Staaten schlechter bewertet, darunter Frankreich, Italien, Spanien und Portugal. Der französische Finanzminister Barouin zeigte sich gelassen. Frankreich verfüge noch immer über die zweitbeste Bonitätsnote.
Nicolas Sarkozy fehlt ein A, so titelt heute die französische Tageszeitung Libération. Die Herabstufung von Top-Bonität auf AA+ beherrscht alle Medien. Auf den Nachrichtenkanälen gibt es Sondersendungen. Unterdessen versucht die französische Regierung, die schlechten Nachrichten herunterzuspielen. Frankreich hat immer noch eine der besten Noten weltweit, denn Standard & Poor's hat auch die USA mit AA+ bewertet. Doch Nicolas Sarkozy hatte zuvor den Erhalt des Dreifach-A's zur Chefsache erklärt und damit auch den harten Sparkurs gerechtfertigt, den die Regierung im vergangenen Jahr eingeschlagen hatte. Für den sozialistischen Präsidentschaftskandidaten eine Steilvorlage, um Sarkozy direkt anzugreifen. Diese Herabstufung ist schlimm, denn sie trennt Frankreich von Deutschland. Wir sind ab jetzt nicht mehr in derselben Kategorie. Mit Frankreich und Österreich wurden zwei Länder mit Top-Bonität abgewertet. Damit könnte auch das Prädikat des Euro-Rettungsschirms insgesamt in Gefahr sein. Zumal nicht ausgeschlossen ist, dass Frankreich noch weiter herabgestuft wird.
Das kann man sehen, beispielsweise am Haushaltsdefizit, am Schuldenstand, aber auch an der Entwicklung des Schuldenstandes. Das ist die Perspektive, die negative Perspektive, die wir auch gleichzeitig mitgegeben haben für Frankreich.
Die Herabstufung kommt für Nicolas Sarkozy zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. In gut 3 Monaten sind Präsidentschaftswahlen und da wollte er sich als eiserner Haushaltssanierer und Krisenmanager präsentieren. Doch die Ratingagentur Standard & Poor's scheint ihm erstmal einen Strich durch die Rechnung zu machen.
Die Herabstufung von 9-Euro-Staaten durch Standard & Poor's war auch Thema der CDU-Vorstandsklausur in Kiel. Bundeskanzlerin Merkel betonte, es handle sich nur um das Urteil von einer der 3 großen Agenturen. Die CDU will künftig vor allem auf Wirtschaftsthemen setzen. Dazu verabschiedete der Bundesvorstand eine 10 Punkte umfassende Kieler Erklärung.
Rückenwind für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein sollen die Kieler Beschlüsse bringen. Den Abbau der Staatsverschuldung und die Stärkung der Wirtschaftskraft Deutschlands hält die CDU auch angesichts der jüngsten Entwicklungen in Europa für wichtiger denn je. Auf der Pressekonferenz mit dem schleswig-holsteinischen Spitzenkandidaten ging die Kanzlerin auch auf die Herabstufung mehrerer Länder der Eurozone ein. Es gelte jetzt, die Finanzpolitik Europas wie geplant aufeinander abzustimmen.
Wir sind jetzt aufgefordert, noch schneller den Fiskalpakt umzusetzen oder schnell ihn wirklich umzusetzen, ihn entschieden umzusetzen, nicht an allen Ecken und Enden zu versuchen, ihn wieder aufzuweichen, sondern wirklich auch die Herausforderung anzunehmen, solide Finanzen für die Zukunft zu garantieren.
Die CDU will auch die Finanztransaktionssteuer in Europa durchsetzen, trotz des Widerstands aus Großbritannien.
Ich kann mir vorstellen, dass es gelingen wird, die Briten mit ins Boot zu bekommen. Die können sich nicht isolieren in Europa und sie werden auch Nachteile dann haben, wenn sie diese Isolation weitermachen. Ich gehe mal davon aus, dass bei den nächsten Gipfeln mit Herrn Cameron zu reden sein wird und dass wir dort auch Erfolge haben werden.
Die Kanzlerin ist da eher skeptisch. Mit dem eigenen Koalitionspartner will sie reden, sollte die Steuer nur auf die Eurozone beschränkt werden. Bei ihrem Abschied holte Angela Merkel auch ein Thema ein, über das die CDU am liebsten gar nicht mehr reden würde. Die Debatte um den Bundespräsidenten, so betont die Kanzlerin, habe sich bisher für ihre Partei aber nicht negativ ausgewirkt.
Die CDU will die Wirtschaftskompetenz der Partei wieder deutlicher hervorheben und dabei die Kanzlerin als europäische Krisenmanagerin profilieren. Auf die Diskussion um den Bundespräsidenten reagieren viele Vorstandsmitglieder inzwischen verärgert und fordern ein Ende der Debatte. Die Sorge der CDU, meine Belastung ihres Starts ins Jahr 2012, war hier in Kiel mit Händen zu greifen.
Gegen Bundespräsident Wulff ist ein neuer Vorwurf laut geworden. Wie der Spiegel vorab berichtet, soll ein Berliner Filmproduzent 2008 einen Teil von Hotelkosten Wulffs bei einem Besuch in München übernommen haben. Dabei ging es offenbar um den Differenzbetrag für die Höherstufung in ein größeres Hotelzimmer. Wulff, der damals noch niedersächsischer Ministerpräsident war, soll im September 2008 mit seiner Frau Bettina das Münchner Oktoberfest besucht haben. Auch die Bild am Sonntag berichtet von dem Vorgang. Wulff habe von der Kostenübernahme aber nichts gewusst.
In Magdeburg haben mehrere tausend Menschen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt. Sie zogen durch die Innenstadt, hielten Mahnwachen ab oder verteilten Informationsmaterial. Vereine, Parteien, Schulen und Gewerkschaften hatten zum 4. Mal zur sogenannten Meile der Demokratie eingeladen. Anlass für die Aktion war der Aufmarsch von Rechtsextremen zum Jahrestag der Bombardierung Magdeburgs im Januar 1945.
In Tunesien haben die Menschen den ersten Jahrestag der Revolution gefeiert. Vor genau einem Jahr war der langjährige Präsident Ben Ali unter dem Druck der anhaltenden Proteste ins Exil geflohen. Dies war der Auslöser des sogenannten arabischen Frühlings. Am Rande der Feiern kam es heute auch zu Protesten. Viele Tunesier kritisieren, dass sich die wirtschaftliche und soziale Situation nicht gebessert habe.
Zum Jahrestag gehen sie in Tunis wieder auf die Straße, zu Tausenden. Noch vor einem Jahr vereinte sie der Ruf nach Freiheit, nach Demokratie, einem Leben in Würde. Heute dagegen gibt es keinen einheitlichen Ruf mehr. Islamisten wie diese fordern mehr Islam. Frauen dagegen fürchten um ihre Freiheiten. Genau vor einem Jahr wurde die Demonstration auf der Avenue Bourguiba zwar gewaltsam aufgelöst, doch zur Überraschung aller floh Diktator Ben Ali mit seiner Familie aus dem Land. Es war der Auftakt eines politischen Erdbebens, das den gesamten arabischen Raum bis heute erschüttert. Diese Revolution feiert Tunesien heute. Sie gedenken der Opfer bei diesem offiziellen Akt und auf der Straße. Wieder dabei auch die Menschenrechtsanwältin Radia Nasraoui. Sie gehört zu den Revolutionären der ersten Stunde. Wir haben einiges erreicht, aber wir haben noch einen langen Kampf vor uns. Gegen die Armut und die Arbeitslosigkeit und gegen die Einschränkung unserer Rechte und Freiheiten. Ich denke, wir müssen wachsam bleiben, denn es gibt auch immer noch die Konterrevolutionäre. Noch ist das Land nicht stabil.
Doch im Vergleich zu den anderen arabischen Ländern ist Tunesien in Richtung Demokratie am weitesten vorangeschritten. Wenn es dem Land jedoch nicht gelingt, insbesondere die gravierenden sozialen Probleme in den Griff zu bekommen, dann droht Tunesien eine neue Revolution.
In Ägypten tritt der Friedensnobelpreisträger El Baradei nun doch nicht bei den Präsidentenwahlen an. Er zog seine Kandidatur zurück und warf dem Militärrat vor, Reformen zu behindern. Der Rat regiert seit dem Sturz von Präsident Mubarak. Sein Chef Gansouri war unter Mubarak Verteidigungsminister. El Baradei sagte, sein Gewissen verbiete es ihm, sich um ein Amt zu bewerben, solange es keine echte Demokratie gäbe.
Bei einem Bombenanschlag nahe der südirakischen Stadt Basra sind mehr als 50 schiitische Pilger getötet worden. Weitere 130 wurden nach Angaben der Behörden verletzt. Die Bombe detonierte am Rande einer Straße, die wegen der Pilgerreise heute für normalen Verkehr gesperrt war. Seit dem Abzug der Amerikaner verschärfen sich die Auseinandersetzungen zwischen schiitischer Mehrheit und sunnitischer Minderheit im Irak.
Bei der Präsidentenwahl in Taiwan hat Amtsinhaber Ma überraschend deutlich gesiegt. Nach Angaben der Wahlkommission setzte sich Ma mit rund 52% der Stimmen durch. Der Wahlausgang gilt als Votum für den China-freundlichen Kurs der Regierung. Peking betrachtet die Insel seit 1949 als abtrünnige Provinz. In den letzten Jahren verfolgten beide Seiten eine Politik der vorsichtigen Annäherung. Auf der Fahrt von Sylt nach Hamburg ist gestern Abend ein Zug entgleist, als er südlich von Niebüll in eine Rinderherde fuhr. Dabei kam ein Passagier ums Leben. Der Steuerwagen wurde aus den Schienen gehoben und um fast 180 Grad gedreht. Wie die Rinder auf die Gleise gekommen sind, ist noch unklar. Für die Bergung mussten Spezialkräne an die Strecke gebracht werden.
Auf Rügen ist heute des Mädchens gedacht worden, das am zweiten Weihnachtsfeiertag bei einem Kreideabbruch ums Leben gekommen ist. In einer Kapelle in Witt am Kap Arkona versammelten sich mehr als 200 Menschen zu einer Gedenkfeier, unter ihnen auch die Eltern, Politiker aus der Region und Einsatzkräfte. Anschließend legten die Trauernden in der Nähe des Unglücksorts Blumen nieder. Die Helfer haben die Suche nach dem Mädchen mittlerweile einstellen müssen.
Der Schweizer Skirennfahrer Beat Feuz hat den Abfahrtsklassiker auf der Naturpiste am Lauberhorn im schweizerischen Wengen gewonnen, vor dem Österreicher Hannes Reichelt und dem Italiener Christoph Innerhofer. Bester Deutscher wurde Stefan Keppler auf Rang 17.
Doppel-Olympiasiegerin Maria Höfel-Riesch hat sich bei der Weltcup-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo auf dem Siegerpodest zurückgemeldet. Im ersten Rennen nach ihrer krankheitsbedingten Pause wurde sie Dritte und holte damit ihre beste Abfahrtsplatzierung in diesem Winter. 0,4 Sekunden schneller war Überraschungssiegerin Daniela Merighetti. Im Alter von 30 Jahren gewann die Italienerin ausgerechnet beim Heimweltcup in Cortina ihre erste Abfahrt. Vor der Amerikanerin Lindsay Vonn und Maria Höfel-Riesch.
Dreifachsieg für deutsche Rodlerinnen. Schnellste beim Heimweltcup in Oberhof war Nathalie Geißenberger. Die Bayerin fuhr im zweiten Lauf einen neuen Bahnrekord und gewann vor Weltmeisterin Tatjana Hüfner und Anke Wischnewski. Für die deutschen Frauen war es der erste Dreifacherfolg in diesem Winter. Im Weltcup führt weiter Tatjana Hüfner. Auch die Doppelsitzer waren in Oberhof nicht zu schlagen. Es gewannen die Lokalmatadoren Toni Eggert und Sascha Beneken. Für das Duo war es der erste Weltcupsieg ihrer Karriere. Auch Platz 2 ging an die deutschen Rodler durch Tobias Wendel und Tobias Arlt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 15. Januar.
Morgen beschert uns hoher Luftdruck noch meist freundliches Wetter. Ab Montag macht sich dann von Nordosten her wieder zunehmend Tiefdruckeinfluss bemerkbar. Heute Nacht fällt im Nordstau von Erzgebirg und Alpen noch etwas Schnee, sonst ist es oft klar, teilweise auch wolkig und meist trocken. Später bildet sich vor allem an den Flüssen der Westhälfte Nebel. Morgen abseits des Nebels und nach dessen Auflösung eine freundliche Mischung aus lockeren Wolken und Sonne. In Küstennähe tauchen gebietsweise auch dichtere Wolken auf, es bleibt aber meist trocken. Der Wind wird schwach bis mäßig im Norden und Osten aus Nordwest, sonst aus östlichen Richtungen. Am Alpenrand heute Nacht strenger Frost, auch sonst verbreitet Minusgrade, an der Küste noch 2 Grad über Null. Morgen im Südosten leicht frostig, vom Emsland bis zum Niederrhein bis plus 6 Grad. In der neuen Woche ändert sich in der Südwesthälfte zunächst wenig, Richtung Nordosten allerdings viele Wolken, die etwas Regen, Schneeregen und im Bergland durchweg Schnee bringen. Am Mittwoch dann auch im Nordosten meist trocken.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.20 Uhr. Heute mit Tom Buro. Darin Havarie, das Drama auf der Costa Concordia und Strategie, die neuen Aufmärsche der Neonazis.